Nach dem Tod. Ich hatte gehofft, im Internet da irgendwie ein cooles Video zu finden oder so. Aber ich muss sagen, mich hat die Masse an Interviews, an Kommentaren, an das gibt es doch und das sieht so aus, nein, es sieht so aus, so erschlagen, dass ich am Ende mich gar nicht entscheiden konnte. Also es gibt unzähligste Theorien darüber, was passiert. Zum Beispiel natürlich die Wiedergeburt. Und es gibt natürlich Massen von Menschen, die sich daran erinnern können, an ein Leben, was sie vor diesem Leben hatten, wo sie zufälligerweise genau wissen, an welchem Brunnen sie wo Wasser geholt haben. Es gibt natürlich auch christliche Vorstellungen. Eins der bekanntesten ist ein Buch von seinem Jungen, das heißt Der Himmel, den Himmel gibt's echt. Und er beschreibt da drin, was er nach dem Tod erlebt hat. Und zufälligerweise passt das alles, was er erlebt, genau in die Traditionen der evangelikalen Christen in Amerika. Und sein Vater ist auch ein Pfarrer von diesem Kaliber. Dann gibt es Leute, die sich aus unterschiedlichen Religionen irgendwas zusammenwursteln und irgendwelche Energien. Ich habe also zum Beispiel gelernt, dass wir alle aus freier Energie bestehen und diese freie Energie könnte man auch in Batterien hineinladen. Aber die Leute, die sowas versucht und gemacht haben, sind alle irgendwie von der Energiewirtschaft heimlich umgebracht worden und auf komische Art und Weise verschwunden. Ihr seht, man kann schnell den Faden verlieren, wenn man mit so einem Thema umgeht. Ja, manche halten natürlich auch die Vorstellung von einem Leben, einer Existenz nach dem Tod für vollkommenen Schwachsinn, der einfach wissenschaftlich nicht haltbar ist und den keiner braucht. Und so sagt Stephen Hawking in einem Interview des Guardian, dass die Vorstellung von Leben nach dem Tod und einer Existenz über den Tod hinaus eigentlich für Menschen ist, die sich im Dunkeln fürchten. Und die brauchen dann halt so ein Ammenmärchen, um sich ein bisschen zu trosten. Aber ein kühler Kopf weiß, es gibt da einfach nichts. Es gibt ganz viele Berichte von Leuten, die ein sogenanntes Nahtoderlebnis hatten und die berichten, was sie da so passiert haben. Und das entspricht manchmal diesen Klischees. Helles Licht, du gehst drauf zu, triffst irgendwelche Leute, die erzählen dir was und so. Und am Ende wird dir gesagt, ja, du kannst dich entscheiden, kannst hier bleiben, kannst aber wieder zurückgehen und dann gehen die Leute wieder zurück. Wobei da das Problem ist, Nahtoderlebnis, wie definieren wir Tod? Also ab wann ist einer wirklich tot? Man könnte natürlich auch sagen, dass wenn wir definieren, dieser Mensch ist tot und er kann dann doch noch wiederbelebt werden und dann sagt er, ich habe dieses oder jenes solches erlebt, könnte man ja genauso gut sagen, okay, solange das Hirn noch irgendwelche Fehlschaltungen in den Synapsen durchführen kann, solange ist man noch nicht tot. Ich meine, es gibt ja auch andere Menschen, die Fehlschaltungen in den Synapsen halten und trotzdem auch nicht sofort als tot erklärt werden. Und von daher müsste man vielleicht einfach nur die Definition von Tod neu definieren und dann hätte man niemanden mehr, der eine Nahtoderscheinung gehabt hätte, weil der einfach nicht tot war. Also im Johannesevangelium wird berichtet, als Jesus den Lazarus auferweckt, der stinkt schon. Das wäre zum Beispiel eine interessante Definition von wirklich Tod. Also mausetot, also der stinkt schon, der verwest schon. Da sind nicht viele Leute, die dann noch Nahtoderlebnisse haben. Das heißt also, das, was wir unter Nahtoderlebnissen berichten, ist eigentlich auch eine Frage der Definition, sind die wirklich schon tot gewesen oder nicht? Das kann man unterschiedlich bewerten. Was kann also nach dem Tod passieren? Viele berichten dann von diesem schönen Licht und dass es da schön und flauschig ist oder so. Aber eigentlich, wenn ich mir diese Welt angucke, könnte ich erwarten, dass das Leben jenseits dieser Welt schön ist. Ich könnte aber genauso gut erwarten, dass das Leben in der nächsten Welt genauso geteilt ist wie in dieser Welt. Vielleicht erwischt es die einen oder anderen, die ein schönes, flauschiges, weißes Leben haben. Vielleicht lande ich aber auch nach meinem Tod in Westafrika als minderjähriges Kind und muss in 3 Meter tiefen Löchern nach seltenen Erden buddeln, damit andere irgendwie endlich ein neues Handy kriegen. Wäre echt mies, aber wäre eigentlich gerecht, wenn uns das passieren würde. Von daher, was können wir eigentlich über den Tod sagen und über das, was danach kommt? Heutzutage wird diese Sache eigentlich verhandelt zwischen Wissenschaftlern und Religiösen. Wissenschaftler, die sagen, nee, da gibt es nichts. Und Religiösen, die aus irgendwelchen Gründen sagen, ja, der Mensch ist mehr, da gibt es mehr, die Naturwissenschaft kann nicht alles sagen. Und zumeist wird da als Grundlage genommen, dass die Wissenschaftler sagen, sobald du an so eine Fiktion wie Gott glaubst, dann denkst du auch so an andere spinnerte Sache. Wenn du aber sozusagen atheistisch bist und nicht an ein höheres, unsichtbares, nicht nachweisbares Wesen glaubst, dann ist dir auch klar, dass es nichts gibt. Interessanterweise gab es auch schon zur Zeit Jesu eine Diskussion darüber, ob es ein Leben gibt nach dem Tod. Und diese Diskussion wurde zur Zeit Jesu nicht geführt zwischen einer atheistischen, weltanschaulichen Gruppe und den religiösen, an Gott glaubenden, sondern die Gruppe, die das kein Leben nach dem Tod vertrat, war auch eine religiöse Gruppe, die auch an einen Gott glaubte. Und das waren die Sadduzäer. Dummerweise wissen wir nicht viel über die Sadduzäer, weil die nichts Schriftliches hinterlassen haben, was uns in irgendeiner Form zugänglich geworden ist, sondern es gibt nur Hinweise aus dem Neuen Testament und, wenn ich mich nicht irre, von Flavius Josephus. Von daher also unter Vorbehalt. Die Sadduzäer glaubten nicht an ein Leben nach dem Tod und sie glaubten auch vermutlich nicht an das Eingreifen Gottes in diese Welt, sondern mit dem Geben der Gebote auf dem Sinai durch Mose hat Gott sozusagen sein Heilswerk gegründet und danach greift Gott nicht mehr in das Geschehen der Welt ein, sondern bleibt halt Gott. Und wir Menschen haben halt das, was wir brauchen, nämlich die Gebote des Mose, und danach müssen wir leben. Und das ist unser Lebensauftrag. Und die Tatsache, dass wir nur ein Leben haben und es kein Leben nach dem Tod gibt, fordert sozusagen umso mehr die Verantwortung, die wir in unserem Leben haben, ernst zu nehmen und unser Leben richtig zu leben. Aber die Vorstellung, dass es da irgendwie noch so ein Gericht gäbe, wo dann die Guten belohnt und die Bösen bestraft werden, das sind also naive Vorstellungen. Zum Beispiel der Pharisäer, die im Neuen Testament uns oft erscheinen als ein Gegenpart zu Jesus, die aber an dieser Stelle näher an den christlichen Vorstellungen dran sind, als wir das vielleicht von ihnen erwarten würden. Die glaubten daran, dass Gott natürlich handelt. Und sie hatten auch nicht nur die fünf Bücher Mose, sondern sie hatten auch all das, was wir im Alten Testament an Schriften hatten. Und die sagten, natürlich handelt Gott in dieser Welt. Natürlich greift Gott auf wundersame Weise in dieser Welt ein. Und er wird dafür sorgen, dass es in dieser Welt Gerechtigkeit gibt, nämlich durch das Gericht am Ende der Zeit. Da werden dann die Guten belohnt und die, die auf Kosten anderer gelebt haben, die werden bestraft werden. Und so gab es zwischen diesen Gruppen rege Diskussionen. Und nun war es in der jüdischen Kultur eine Tradition, dass wenn man einen Rabbi, einen Lehrer kennenlernen wollte, dass man dem einfach eine provokative Frage stellte, so eine Streitfrage. Heutzutage wärst du wahrscheinlich zu Jesus hingegangen und hättest gefragt, was hältst du von der schwulen Ehe? Oder sollten wir mit menschlichem Genom gehen? Versuche machen. Oder wie stehst du, Jesus, zu Kernkraft? Das wären so heute die Fangfragen, mit denen wir Jesus hätten testen können. In der damaligen Zeit war zum Beispiel so eine Frage, wie ist das überhaupt mit dem Leben nach dem Tod? Und davon berichten die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, und ich lese aus dem Markus-Evangelium. Dann kamen Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupten, dass es keine Auferstehung der Toten gibt. Sie fragten Jesus: Lehrer, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann stirbt und eine Frau hinterlässt, aber kein Kind hat, dann soll sein Bruder die Frau heiraten und so dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun gab es einmal sieben Brüder. Der erste heiratete eine Frau und starb kinderlos. Dann heiratete sie der zweite, aber auch er starb kinderlos. Und ebenso der dritte. Alle sieben blieben kinderlos. Als letzte von allen starb auch die Frau. Bei der Auferstehung der Toten nun, wenn sie tatsächlich auferstehen, mit wem wird die Frau dann verheiratet sein? Alle sieben haben sie ja zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr irrt euch. Das liegt vielleicht daran, dass ihr weder die heiligen Schriften kennt, noch wisst, wie groß Gottes Macht ist. Wenn die Menschen vom Tod auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten und nicht mehr geheiratet werden, sondern sie werden leben wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten angeht, habt ihr nie im Buch Mose die Geschichte vom brennenden Dornbusch gelesen, wo Gott zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid völlig im Irrtum. Okay, zu diesem Text habe ich mir mancherlei Gedanken gemacht. Der erste ist bestehende Gesetze und Annahmen. Die Sadduzäer richten sich nach bestehenden Gesetzen, nämlich nach den Gesetzen Gottes. Und die Gesetze Gottes sind, wie der Name sagt, von Gott gegeben. Das heißt, sie sind richtig fehlerfrei und funktionieren einwandfrei. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Und das heißt, wenn es irgendeine Situation gibt, auf die das Gesetz Gottes keinen Sinn macht und nicht richtig funktioniert und man nicht irgendwie erklären kann, wie das Gesetz Gottes funktionieren könnte, dann ist die Situation falsch, nicht das Gesetz Gottes. Ich meine, Logo ist ja das Gesetz Gottes. Und wenn man jetzt also in Richtung ewiges Leben blickt, dann stellt man fest, dass es da eine gewisse Aporie gibt, nämlich, dass es die Ehe gibt, die ist ja, die einfach gültig ist. Und wie geht das dann mit diesem speziellen Situation? Diese spezielle Situation nennt sich Leviratsgesetz. Die Situation ist folgende: Wenn also ein Mann stirbt und dann eine Frau alleine übrig bleibt, ohne Kinder, dann fragt sie sich, wie steht es um meine Rente? Und anders als in den letzten Jahren hätte ihr damals keiner gesagt, die Rente ist sicher, sondern jemand hätte ihr gesagt, ja, wenn du keine Kinder hast, dann ist das schwierig. Im Grunde genommen ist das eigentlich heute auch noch so, ne? Oder? Wenn man keine Kinder hat, wackelt die Rente. Aber okay, das ist jetzt vollkommen anders. Okay, also, das heißt, die Frau stand ohne Rente da. Was macht man da? Okay, man kann die Frau einfach verhungern lassen. Aber es gab das Leviratsgesetz und das sagte, der nächste Bruder des Verstorbenen soll diese Frau heiraten, dann machen die Kinder, dann hat die Frau ihre Rentenversicherung und die Kinder, die aus dieser Ehe dann hervorkommen, gelten nicht als Kinder des zweiten Ehemannes des Bruders, sondern als Kinder des Verstorbenen. So wird sozusagen auch die Familientradition gleich mit am Leben erhalten. Das heißt also, der Bruder hat gar nicht so viel davon, wenn er jetzt mit der Frau, mit der Ex-Frau, mit der Witwe ein Kind zeugt, weil es sozusagen nicht seine Erben sind. Die zahlen nicht seine Rente, sondern die zahlen die Rente seiner Schwägerin oder Ehefrau jetzt. Ein Mann hat sich gesagt, das ist eine doofe Sache, Onan. Und der hat dann einen Coitus Interruptus gemacht. Und daraus ist im Deutschen der Begriff Onanie gekommen. Und manche sagen, ha, siehst du, Onanieren bestraft Gott mit dem Tod, weil Onan wird mit dem Tod bestraft. Er wird nicht mit dem Tod deswegen bestraft, weil er Coitus Interruptus gemacht hat. Er wird mit dem Tod bestraft, weil er so geizig ist, dass er sich sagt, ich will nicht, dass dieser Sohn, der da kommt, dann die Rente meiner Schwägerin bezahlt, sondern ich will, dass das alles meins ist. Weil wenn die Schwägerin auch stirbt, erbe ich das und ich habe alles. Warum soll ich mir da so einen Bastard zeugen, der das dann auch noch erbt und ich habe gar nichts davon, außer Mühe, Ärger und Arbeit. Okay, Entschuldigung. Also, Leviratsgesetz, ihr wisst jetzt ungefähr, was es ist. Okay, also eine sinnvolle Sache, eine Sache, die ermöglichen soll, dass Menschen auch in Schicksalssituationen noch eine Option haben, wie sie weiterleben können, ohne Sozial- und Rentenversicherung. Bitte? Ja, er hat ja noch seine eigene Frau. Also der Trick ist natürlich, dass das Ganze in einer patriarchalen Gesellschaft ist. Das heißt also, das Problem ist nicht, dass der Bruder ja viele Frauen hat, das ist kein Problem, sondern dass die Frau zwei Männer hat. Ne? Das müsst ihr auch sehen. Ne? Das ist ja der Trick. Ne? Der Bruder hat ja zwei Frauen. Die fragen ja nicht, ja, mit wem ist denn der Bruder jetzt verheiratet? Ja klar, mit mehreren Frauen, warum nicht? Ne? Sondern mit wem ist die Frau verheiratet? Ne? Da merkt ihr schon, dass es egal. Wir kommen jetzt weg vom Thema. Das wird jetzt... Der Trick ist, die Sadduzäer gehen von einem Gebot Gottes aus, was für sie, für diese Welt existiert, auf immer und ewig und immer Sinn machen muss, extrapolieren dieses Gebot in die Ewigkeit hinein, in das Leben nach dem Tod und sagen dann, weil dieses Gebot in dem Leben nach dem Tod unter Umständen keinen eindeutigen Sinn macht, kann es das Leben nach dem Tod nicht gehen. Das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich, wie wenn du von der Naturwissenschaft ausgehst und sagst, wir haben naturwissenschaftliche Gesetze, die gelten ewig und immer, und wo immer du in das Universum hingehst, gelten diese Grundparameter. Und diese Grundparameter, wenn wir die nehmen, an die nichts zu verändern ist, und die extrapolieren auf so etwas, was religiöse Wahnvorstellungen Leben nach dem Tod nennen, funktionieren unsere naturwissenschaftlichen Parameter nicht mehr. Deswegen kann es das Leben nach dem Tod nicht geben. Ne? Ich will jetzt nicht Naturwissenschaft und die Sadduzäer miteinander vergleichen, ich will nur deutlich machen, dass beide sozusagen von einem Wissen ausgehen, von dem sie denken, das gilt für diese Welt komplett hundertprozentig, und sie haben eine berechtigte Begründung dafür, warum. Die wissenschaftlichen Gesetze sind geprüft, die Gebote Gottes durch Mose gegeben, und das nehmen sie einfach und arbeiten in einem Bereich weiter, in dem diese Gesetze nicht mehr notwendigerweise gelten. Und das ist der zweite Gedanke, das sagt nämlich Jesus. Jesus sagt, das Himmelreich ist anders. Er sagt ganz deutlich, wenn ihr versucht, über das Leben nach dem Tod nachzudenken und ihr fangt da an, mit euren Strukturen und Gegebenheiten das rüberzutragen ins ewige Leben, dann funktioniert das nicht mehr, weil die Ewigkeit komplett anders ist. Zum Beispiel diese Vorstellung von Mann und Frau, Vermehrung und so, ist irrelevant für die Ewigkeit. Und alle Rechnungen, die du da aufmachen könntest, also wie voll ist die Ewigkeit, wenn alle Menschen in der Ewigkeit wären, sich nochmal weiter vermehren? Da hast du ja schon Chaos in der Ewigkeit. Oder wenn die Ewigkeit keine Zeit hat, wachsen da Babys. Bleiben die nicht Babys? Oder, ja? Also Jesus sagt, das ist anders. Ihr könnt nicht eure Vorstellungen da reinholen und dann sagen, nee, dann kann es die Ewigkeit nicht geben, weil meine Vorstellungen passen nicht, sondern ihr müsst einfach mal sehen, eure Vorstellungen passen nicht in die Ewigkeit. Das ist das ganz Entscheidende. All unser Denken, unsere Ausdrücke sind zu kurz für das, was die Ewigkeit letzten Endes ausmacht. Und dass sogar selbst Gott sich dem entzieht, diesem zu erklären, wie das alles ist, kann man auch in der Begegnung zwischen Gott und Mose sehen. Wenn Mose fragt, wer bist du? Und Gott sagt, ich bin der, ich bin. Ich meine, wenn ihr irgendjemanden kennenlernt und denkt, ach, mit dem würde ich gerne mal ins Gespräch kommen, und ihr fragt den so, hallo, ich bin Ralf, wie heißt du, was machst du so? Und die Person sagt nur, ich bin die, ich bin der, ich bin. Dann weißt du, so viel Interesse an dir hat diese Person nicht unbedingt. Zumindest will sie sich nicht einfach so vor dir offenbaren. Und so kann man das verstehen. Gott entzieht sich da diesen Vorstellungen. Und das gilt für die Ewigkeit auch. Und doch lehnt Jesus nicht die Frage nach dem, was kommt nach dem Tod, komplett ab und sagt, pass auf Leute, das ist ein Bereich, über den wir nichts wissen und nichts kennen, sondern ist dann doch bereit, etwas auszusagen. Und das habe ich, diesen Gedanken habe ich Grenzwert genannt, weil Jesus sozusagen aus dem bestehenden Wissen, was wir haben und was wir finden können, doch so etwas wie einen Grenzwert macht. Das heißt, eine Annäherung, von dem er sagt, so in diese Richtung geht's, und vermutlich wird es da ungefähr sein. Und das Spannende ist, dass Jesus nicht irgendein Buch der Propheten heranzieht, was für die Sadduzäer irrelevant ist, sondern dass Jesus ganz bewusst meiner Meinung nach ein Buch nimmt, was für die Sadduzäer gültig ist. Sogar das Buch mit der entscheidendsten Stelle, von der er weiß, dass die Sadduzäer diese Stelle in- und auswendig kennen. Wenn er dann nämlich zitiert, guck doch einfach mal nach, was Gott zu Mose gesagt hat. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Jesus findet ein Argument in den Büchern, die den Sadduzäern heilig sind und die für die Sadduzäer relevant sind. Jesus erzählt denen nicht mehr erst einen, hör mal, ihr müsst erstmal euer Bibelverständnis komplett umkrempeln und so, und das muss alles erstmal ganz anders gehen, sondern Jesus geht im Grunde genommen auch auf den Standpunkt der Sadduzäer ein und argumentiert innerhalb deren Welt und innerhalb deren Argumentationsstrukturen. Und die Argumentationsstruktur ist die, Gott sagt, ich bin der Gott Abraham, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs, nicht ich war. Und wenn Gott immer noch der Gott Abrahams ist, dann muss Abraham irgendwo existent sein. Weil ansonsten wäre das nur eine Episode in der Ewigkeit Gottes. Das ist ein Argument, was, glaube ich, heutzutage nicht so überzeugen würde, was aber meiner Meinung nach für die Sadduzäer ein schlüssiges Argument ist. Ja, da steht, ich bin der Gott Abrahams. Und es wird in den Evangelien berichtet, dass das so schlüssig war, dass die Leute sich erschrecken oder die Sadduzäer auch keine Lust hatten, ihm nochmal eine weitere Frage zu stellen. Was bedeutet das für uns, diese Aussage, ich bin der Gott Abrahams? Meiner Meinung nach bedeutet das für uns zwei Dinge, was in diesem Text steckt. Das erste ist, wir können nicht wirklich sinnvolle Dinge sagen über das, was nach dem Tod kommt. Und schnell neigen wir Religiösen dazu, viel davon zu reden und die Bilder aus der Bibel herauszunehmen, zusammenzustricken und einen Riesenteppich zu machen, wie es in der Ewigkeit aussieht und darüber zu erzählen, was da so alles ist. Das Interessante ist, dass Jesus sich da sehr kurz gehalten hat und es nur sehr wenige Bilder gibt, von denen Jesus aber auch sagt, dass sie Bilder sind und nicht, dass sie die Realität sind, mit denen er ein bisschen das Leben nach dem Tod illustriert. Wir müssen lernen, zurückhaltend zu sein. Wenn wir uns so schöne Glaubensteppiche zurechtweben aus irgendwelchen Bruchstücken, die wir hier und da finden, und das dann Menschen, die nicht an Gott glauben, servieren und die dann kopfschüttelnd sagen, ja, so einen religiösen Kram möchte ich nicht hören oder so, dann sind wir schnell verletzt und pampig oder so. Aber es liegt einfach daran, dass wir sozusagen uns da auf einen Boden begeben, der meiner Meinung nach sehr schwankt und auf dem wir selber keinen sicheren Grund haben. Und Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben, merken das und werden dann einfach skeptisch. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen, dass wir Grenzen haben in dem, was unser Glaube sagt, was unser Glaube nicht sagt. Menschen werden schlimm enttäuscht, wenn wir im Glauben ihnen Dinge versprechen, die wir nicht halten und garantieren können. Und das kann manchmal für Menschen ein bitteres Aufwachen werden, wenn sie in ihrem Leben auf ein Versprechen gebaut haben, was ihnen gegeben worden ist, wo sie merken, das hält Gott nicht. Dann erinnern sie sich nämlich eher daran, dass Gott es nicht gehalten hat und nicht daran, dass dieses Versprechen ihnen vielleicht von jemandem gegeben worden ist, der gar nicht die Vollmacht hatte, das zuzusagen. Und das Zweite ist, die Hoffnung auf die Ewigkeit, die Perspektive auf die Ewigkeit wird nicht bestimmt davon, weil in uns der unbändige Wille zum Leben ist. Weil in uns ein Geistesfunke ist, der einfach nicht klein zu kriegen ist und weiterlebt. Weil da eine Seele in uns schwebt, die irgendwie weiterschwebt. Sondern, so wie Jesus argumentiert, ist allein der Grund unserer Existenz hier und drüben Gott. Ich bin der Gott Abrahams. Jesus bindet diese Vorstellung vom Leben nach dem Tod ganz fest an Gott. Gott ist der Grund, nichts anderes. Keine andere Begründung gibt es als Gott. Und das bedeutet für uns, wenn wir über eine Perspektive, über den Tod hinaus reden, wenn wir gucken, was gibt es da, was könnte es da geben, dann müssen wir das immer sehen im Kontext auf Gott bezogen. Also ich habe mir als Kind und so immer vorgestellt, dass es irgendwie so ein Leben nach dem Tod gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Problem, dass ich irgendwie immer erwartet habe, dass es die Hölle gibt und dass ich da sehr wahrscheinlich drin landen werde. Weil, ich weiß nicht, ey, ich wurde auch beim Fußball nie gewählt, also warum sollte ich dann ja auch in die Hölle kommen oder so. Und das ist im Grunde eine Angst, die mich bis auf den heutigen Tag begleitet. Und wir können unterschiedliche Vorstellungen haben davon, was es nach dem Leben auf der anderen Seite gibt. Aber entscheidend ist, es ist gebunden an Gott. Und die Frage ist jetzt, wer ist Gott? Davon hängt ab, was wir treffen, nicht unsere Aussagen, unsere moralischen Vorstellungen. Und wenn wir gucken, was die grundlegenden Aussagen über Gott sind, dann sehen wir, wenn wir auf das Abendmahl blicken, ganz deutlich, dass Gott derjenige ist, der 100% zu uns steht und der bereit ist, für uns alles zu geben. Das heißt, wenn wir gucken, was für eine Perspektive haben wir über den Tod hinaus, dann binden wir die Perspektive an eine Person, die bereit ist, für uns alles zu geben. Okay, man kann immer mal Leute finden, die einem sagen, ich bin bereit, für dich alles zu geben. Ist diese Person vertrauenswert? Und da muss ich jetzt allen Ehepaaren sagen, ihr haltet euren Ehepartner hoffentlich für vertrauenswürdig. Aber es gibt noch eine Person, die vertrauenswürdiger ist, Gott. Gott ist die maximal vertrauenswürdigste Person, der du begegnen kannst. Und das bedeutet für unsere Perspektive, für ein Leben nach dem Tod, wir haben eine Perspektive, die gebunden ist an Gott, der bereit ist, für uns alles zu geben und der die maximalst vertrauenswürdigste Person ist, die es gibt. Das ist das, was für uns gilt. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Die Person, die alles bereit ist, für uns zu geben und die maximal vertrauenswürdig ist, die steht für uns ein. Von daher sind da meine Ängste kleinlich. Mein letzter Gedanke, Sonntag. Wir feiern Gottesdienst und heute ist Sonntag, was eigentlich der falsche Tag ist, weil man soll ja eigentlich den Sabbat heiligen. Aber Christen haben irgendwann sich entschieden, dass sie den Gottesdienst auf den Sonntag legen, weil Sonntag nämlich an eine ganz wichtige Sache erinnert, nämlich an die Auferstehung Jesu Christi. Jesus gibt den Sadduzäern einen Schriftbeweis. Und Schriftbeweise, kannst du viel drüber rumdiskutieren, ob die gelten oder nicht und ob die eintreten oder nicht, weil Schrift ist ja geduldig. Aber uns Christen ist sozusagen nicht ein Schriftbeweis gegeben, sondern ein Ereignis, nämlich dass Jesus auferstanden ist. Und die Tatsache, dass wir am Sonntag Gottesdienst feiern und nicht am Sonntag, erinnert uns daran, dass Gott sozusagen seine Schaffensruhe des Sabbats nach der Schaffung der Welt unterbrochen hat und etwas Neues geschaffen hat, nämlich die Auferstehung Jesu von den Toten. Und die Grundlage unserer Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist nicht der Schriftbeweis, den Jesus den Sadduzäern gibt, wo alle sagen, oh, hätte ich auch eher drauf kommen können, sondern ist die Auferstehung Jesu. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, naja, okay, Auferstehung von den Toten, das ist wissenschaftlich auch schwer beweisbar. Wenn ihr Christen das einmal im Jahr zu Ostern nochmal nachholen könntet, wäre das gut, weil eine Grundlage wissenschaftlichen Denkens ist es ja, dass man sozusagen Naturgesetz, ein Sachverhalt beschreibt und überall auf der Welt muss dieses Naturgesetz sozusagen nachprüfbar sein, indem man die entsprechende Situation herbeiführt und dann muss das rauskommen, was das Naturgesetz sagt oder das Naturgesetz ist falsch. Von daher, wenn ihr also sagt, es gibt die Auferstehung, sind wir gerne beraubt als Wissenschaftler euch zu glauben, wenn ihr das einfach mal regelmäßig nachholen könntet. Natürlich unter definierten Bedingungen, dass man genau gucken kann, wie das so läuft. Ja, das ist schlecht. Ich habe jetzt folgendes Bild gefunden und ich bin gerade noch ermutigt worden, das ruhig zu nehmen, das wäre gar nicht so falsch. Und zwar die Radioaktivität. Ihr wisst alle, es gibt radioaktive Stoffe und radioaktive Stoffe haben eine Halbwertszeit. Das heißt, wenn du 1000 radioaktive Uranatome hast und du wartest diese Halbwertszeit, dann sind von diesen 1000 radioaktiven Atomen nur noch 500 da. Dummerweise dauert das bei einigen radioaktiven Elementen deutlich länger als die Haftungsgarantie der Versicherung der Atomkraftwerke. Okay, das ist jetzt ein anderes Dilemma. Aber ganz abgesehen davon, also nach einer bestimmten Zeit, einer Halbwertszeit, ist von diesen 1000 Atomen nur noch die Hälfte, also 500 da. Und je mehr Atome du hast, desto genauer ist diese Vorhersage, dass es wirklich die Hälfte ist. Wenn du nur 1000 Atome hast, so hat mir jetzt einer gesagt, der sich anscheinend mit Physik auskannte, könnte es auch mal sein, dass mal 480 oder 520 zerfallen sind. Aber je mehr Atome du hast, desto genauer ist die Vorhersage, dass nach der Halbwertszeit die Hälfte genau zerfallen ist. Das ist eine statistische Größe. Das Spannende ist, wenn du dir diese 1000 Atome anguckst, kannst du jetzt nicht sagen, oh, das platzt gleich, das platzt, das bleibt noch. Sondern dass eines dieser Atome zerfällt, passiert einfach so. Das ist ein historisches Ereignis und deswegen nicht vorhersagbar. Das Einzige, was vorhersagbar ist, dass in der Summe all der radioaktiven Atome so und so viele platzen werden. Aber das einzelne Ereignis ist nicht definierbar, weil es ein einzelnes historisches Ereignis ist. Es ist auch nicht wiederholbar. Du kannst nicht zu einem Atom sagen, Entschuldigung, bitte, könntest du das nochmal machen? Weil es ist nicht mehr da. Und das gilt für viele Ereignisse, die wir sehr wohl, sehr gut beschreiben können, statistisch beschreiben können. Wir können beschreiben, was bei einem Gewitter passiert. Wir können beschreiben, wo es vielleicht gewittert. Aber trotzdem können wir nicht eindeutig den Blitz vorhersagen, weil es sozusagen historische, einzigartige Ereignisse sind, die so viele komplexe Gründe haben, dass wir sozusagen keine Analogien schaffen können. Und so könnt ihr euch die Auferstehung Jesu vorstellen. Statistisch gesehen können wir sagen, ja, Menschen sterben und kommen nicht wieder. Aber es gibt sozusagen diesen statistischen Ausreißer, nämlich Jesus, ein einzigartiges historisches Ereignis. Auf dieses Ereignis, das können wir nicht mit unseren normalen Regeln beschreiben, weil es ein einmaliges historisches Ereignis ist. Das passiert auch nicht dauernd immer wieder, sondern es ist einmalig passiert. Und das ist der Grund, auf dem wir Christen stehen. Wenn ihr also heute nach Hause geht, dann möchte ich euch wünschen, dass ihr daran denkt, unsere Hoffnung ist gebunden an Gott. Und Gott ist der, auf den wir uns verlassen können, dem wir uns ganz anvertrauen können. In unserem Leben hier, in unserem Sterben und in unserem Leben danach. Denn Gott hat uns Hoffnung gegeben, nicht nur einen Schriftbeweis, sondern Jesus Christus, der von den Toten auferstanden ist. Jetzt singen wir das Lied Bis ans Ende der Welt.